SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.
Der SkyTail Podcast.
Herzlich willkommen zur 45. Ausgabe des SkyTail Podcast, in welchem wir Sie, wie schon in den 44 Folgen zuvor, über IT-Sicherheit, Fallen und Betrügereien im Internet informieren möchten und Sie natürlich auch darüber aufklären, was Sie tun können, um Ihre eigene Sicherheit zu verbessern. Unsere heutigen Themen sind unter anderem die Sicherheitslücke in der Datentransfersoftware MOVIT, die Gefahren von PayPal-Zahlungen in Fake-Shops, die Auswüchse der KI, geknackte Fingerabdrucksensoren in Android-Smartphones, ein unsicheres Masterpasswort und die Frage, was Hyundai und Kia mit Autodiebstählen in New York zu tun haben. Über all das spreche ich mit Max Siegler, seines Zeichens gefragter IT-Sicherheitsexperte und Leiter der SkyTail Online-Akademie für IT-Sicherheit. Hallo Max.
Hallo Matthias.
Max, Anfang des Monats gab es die Meldung, dass es in der Datenübertragungssoftware MOVIT des Herstellers Progress eine kritische Sicherheitslücke gebe, die auch schon aktiv ausgenutzt worden ist. Und anders als sonst, man hat sich ja inzwischen schon an die vielen kleinen und größeren Hacks gewöhnt, schien mir die Aufregung dieses Mal dann doch größer gewesen zu sein. Wie kommt's?
MOVIT unter Beschuss.
Das liegt möglicherweise daran, dass die Software wirklich von zahllosen Unternehmen und Behörden genutzt wird, vor allem aus den zum Teil hochsensiblen Bereichen Gesundheits- und Versicherungswesen und auch im Finanzdienstsektor und in der Pharmaindustrie, also ist doch schon wirklich sehr verbreitet. Mhm. Und betroffen sind insgesamt Organisationen aus mehr als 40 Ländern weltweit. Allein in Deutschland sind dann wirklich mindestens 100 Unternehmen daran beteiligt, die das wirklich auch nutzen. Und ja, in Großbritannien beispielsweise gibt es den Lohnbuch-Zahlungsdienstleister Zellis und gut möglich, dass da möglicherweise Gehaltsdaten von mehr als 100.000 Mitarbeitern von BBC, British Airways und Boots entwendet wurden schon. Also es ist schon ein etwas größeres Kaliber.
Was genau macht MOVIT? Also was kann ich damit machen? Was ist das?
Das ist ein System, das soll die einfache Speicherung und gemeinsame Nutzung von Dateien in einem Team ermöglichen oder eben in einer Abteilung, in einem ganzen Unternehmen. Oder eben auch in der ganzen Lieferkette. Deswegen wird das so häufig eingesetzt.
Und wo lag jetzt genau die Sicherheitslücke?
Das war eine Schwachstelle wirklich im webbasierten Frontend von MOVIT. Und darüber kann man das Teilen und Verwalten der Dateien im Webbrowser erledigen. Also eigentlich sehr praktisch. Und dieses Frontend hatte eine ganz klassische SQL-Injection-Schwachstelle.
Erklär doch mal eben, was eine SQL-Injection ist.
SQL-Injection muss man sich so vorstellen. Du hast ja eine Web-Applikation, also das Frontend, was in deinem Browser läuft. Und diese Applikation fragt Daten im Hintergrund einer Datenbank ab. Aha. Und sagt dann beispielsweise, liste mir mal alle Produkte, liste mir mal alle Datensätze, Adressen zu einer Person oder was auch immer alle auf. Und das wird dann schön aufbereitet und für dich vorne im Browser präsentiert. So, und bei dieser Abfrage kann man dann sagen, ich möchte nicht Kundennummer 1 abfragen oder 4711, ja, sondern man gibt dann quasi SQL-Code mit, also man injectet den, da kommt auch dieser Name her und kann so dann die ursprüngliche Datenbankabfrage nach hinten verändern komplett. Und zwar so verändern, dass man nicht nur jetzt die Kundennummer 4711 abfragen kann, sondern komplett andere Daten aus anderen Tabellen, aus anderen Datenbanken sogar, je nach Zugriffsrechten. Mhm. Und ja, möglicherweise sogar auch Code auf der Datenbank ausführen kann. Und so kann man dann wirklich hergehen und einfach ganz bequem über den Browser die komplette Datenbank leerlutschen, wenn es wirklich eine SQL-Injection-Schwachstelle von großem Umfang ist.
Und was ist jetzt das Ziel einer solchen Attacke? Was wollen die damit bezwecken mit so einer SQL-Injection-Schwachstelle-Ausnutzung?
Du kannst die unterschiedlichsten Dinge damit machen, ne? Das Bekannteste ist eigentlich wirklich Exfiltrieren von Daten, ne? Also erstmal Daten abziehen im großen Stil. Ja. Weil du halt kompletten Zugriff auf die Datenbank möglicherweise hast. Du kannst aber auch so weit gehen und je nach Zugriffsrechten eben die Daten verändern, manipulieren oder Daten komplett vernichten, löschen, was auch immer. Du könntest auch weitergehen, eigene Daten oder inklusive Malware irgendwo injecten. Und sowas soll bereits geschehen sein jetzt in diesem Fall. Also eine bekannte Ransomware-Gruppe namens Lace Tempest, das sind die Betreiber der Erpresser-Webseite Klopp, hat angeblich oder vermutlich eigene Webshells auf den angegriffenen Servern eingeschleust.
Stichwort Webshell, vielleicht erklärst du das auch mal ganz kurz.
Also eine Webshell ist quasi eine Eingabeaufforderung. Wir kennen das alle irgendwo von Windows beispielsweise, die Command-Shell, wo man dann wirklich Befehle im Betriebssystem ausführen kann. Mhm. Und sowas Ähnliches kann man eben auch über das Web verfügbar machen, sodass du dann über den Browser Befehle eintippst, die dann auf dem Datenbankserver oder eben auf dem Webserver, je nachdem, wo jetzt die Schwachstelle besteht, dass du dann Befehle auf dem Betriebssystem ausführen kannst.
Aber jetzt, wenn ich das so höre, dann hat man die Sicherheitslücke doch dann erst gefunden, als die schon ausgenutzt worden war, ne?
Richtig, also man könnte das wirklich auch als Zero-Day-Sicherheitslücke bezeichnen. Das heißt, die ist jetzt bekannt geworden, aber es ist halt noch gar kein Patch dagegen verfügbar gewesen.
Mhm.
Man hat sich dann bemüht, das wirklich schnell zu patchen und das Loch zu beheben. Aber bis dahin hätte sie bequem ausgenutzt werden können und ja, ist sie wohl auch ausgenutzt worden. Zum ersten Mal am 27. Mai.
Ja.
Und die Gruppe Lace Tempest, die hat sich dann bei den Betroffenen auch gemeldet und um, naja, Kontaktaufnahme per E-Mail gebeten.
Wie
höflich. Vermutlich, weil sie nicht wirklich mit dem Erfolg ihrer Aktion gerechnet hatten. Denn angeblich haben sie alle erbeuteten Daten von Regierungs-, Stadt- und Polizeibehörden gelöscht. Die wolle man ja eigentlich auch gar nicht weitergeben.
Vielleicht hatten die auch vorher gar nicht bedacht, wie viele Firmen diese Software nutzen und wie groß dann der zweifelhafte Erfolg ihrer Aktion ist. Und deswegen mussten sie dann tatsächlich Wartelisten per E-Mail anfertigen, damit die den ganzen Ansturm der Opfer überhaupt bewältigen konnten.
Ja, möglicherweise.
Wen hat das denn bei uns getroffen? Gibt es da irgendwelche bekannten Namen?
Bei uns ist relativ wenig bekannt. Man weiß, dass die AOK zum Beispiel auch MOVIT nutzt. Da waren wohl Server auch betroffen. Aber es gibt bisher noch keine Anhaltspunkte, dass wirklich auch Daten abgeflossen sind.
Ja gut, aber wie du schon eben gesagt hast, können die Kriminellen ja auch Daten einfach verändert haben oder eigene installiert haben und dass die Schäden dann erst später sichtbar werden. Und das fällt ja jetzt im Moment noch nicht auf. Was muss ich als MOVIT-Nutzer denn jetzt aktuell unternehmen?
Ja, es ist ja mittlerweile ein Patch verfügbar, also man sollte den auf jeden Fall einspielen. Falls das nicht möglich ist, dann eben die webbasierten Schnittstellen zu den MOVIT-Servern abschalten oder zumindest so eingrenzen, dass man nicht aus dem Internet darauf zugreifen kann.
Hm.
Man sollte die Protokolle wie immer nach Auffälligkeiten durchsuchen. Ne? Also gibt es irgendwie neue Dateien auf dem Webserver, gibt es neue Nutzerkonten, große Downloads oder was auch immer. Und darüber hinaus gibt es noch eine Datei, nach der man suchen kann. Die nennt sich human2.aspx. Das ist also vermutlich der Name der Webshell, die da hochgeladen wurde.
Also dann frisch ans Werk, Administratoren, falls das noch nicht geschehen sein sollte. Unser nächstes Thema betrifft eine Warnung der Verbraucherzentrale vor PayPal-Zahlungen ohne Käuferschutz in Fake-Shops. Eine Masche, die du aus eigener Erfahrung kennst, Max, wie du mir mal im Vorgespräch eben erzählt hast.
Vorsicht vor falschen Freunden.
Ja, tatsächlich, da ist einiges unterwegs, was auch die Verbraucherzentrale kommentiert hat. Bei mir ging es aber noch um einen etwas anderen Fall. Da war es wirklich wahnsinnig gut gemacht. Und zwar hat ein Freund von mir eine Anzeige bei eBay Kleinanzeigen, oder das heißt ja jetzt nur noch kleinanzeigen.de, eingestellt und hat dann eine E-Mail bekommen. Also es war wirklich eine Kommunikation erstmal mit, ja, danke für den Artikel, finde ich super, möchte ich gerne kaufen. Und dann hat man sich geeinigt auf einen Preis und das passte auch alles. Und dann gibt es ja bei eBay mittlerweile oder bei kleinanzeigen.de eine Bezahloption, die aber relativ selten genutzt wird oder vielleicht auch noch nicht so bekannt ist, die so ein bisschen ähnlich wie PayPal auch einen Käuferschutz anbietet. Und man hat sich dann geeinigt, jo, wunderbar, kenne ich zwar nicht, aber lass uns darüber bezahlen.
Mhm.
Und in dem Moment kam dann passend zeitgleich auch eine E-Mail von vermeintlich eBay Kleinanzeigen. Und in dieser E-Mail stand dann sinngemäß drin, ja, um diese Transaktion abzuschließen, klicken Sie jetzt bitte hier. Und wenn man dem Link gefolgt ist, also er hat mir diese E-Mail auch weitergeleitet, ich habe mir das dann auch mal angesehen, auf einem sicheren System, wenn man dem Link folgt, sieht man wirklich die komplette Anzeige, wie er sie selbst geschaltet hat. Er ist ja quasi dann Verkäufer bei eBay Kleinanzeigen. Und in dieser Anzeige sind auch alle Details enthalten, wie Ort, Name und so weiter und so weiter. Also die haben wirklich seine Anzeige komplett kopiert. Und dann gibt es da einen Knopf, jetzt Zahlung akzeptieren. Und wenn du da drauf kommst, musst du dann noch deine Kreditkartendaten angeben, denn du möchtest das Ganze ja gerne per Kreditkarte irgendwo empfangen.
Mhm.
Dummerweise auch CVC-Nummer und Gültigkeitsdatum und alles, was so eben dazugehört. Ja, und komischerweise bleibt, wenn man dann da eine Kreditkartennummer eingibt, wie zum Beispiel eine Testkreditkartennummer, was wir da versucht haben, Dann kommt nur noch die drehende Sanduhr und dann komischerweise hört es dann auf und Geld hat man dann auch nicht bekommen. Ich weiß auch nicht, was da dran lag. Also das war schon wirklich eine krass gut gemachte Aktion an der Stelle. Sehr viel Aufwand betrieben, aber sehr gut automatisiert, muss man sagen.
Ja, wüste Geschichten laufen da gerade im Internet ab. Aber mal eben zurück zu unserer Verbraucherzentrale und die Warnung vor PayPal-Zahlungen ohne Käuferschutz. Ich dachte immer, Zahlen per PayPal ist doch eine sichere Sache und da kann doch nicht viel passieren, oder?
Eigentlich schon, aber auch hier versucht man wieder so ein bisschen dran vorbeizukommen und die Popularität wirklich auszunutzen. Denn Fake-Shops bieten da wirklich auch diese Option, Geld an einen Freund senden und das ist auch gebührenfrei.
Ja.
Und die hebelt dann halt diesen üblichen Käuferschutz aus von PayPal und die konfigurieren die Weiterleitung zu PayPal eben so, dass der Kaufbetrag voreingestellt ist und dann eben auch diese Freunde-Option und da achtet man ja häufig vielleicht gar nicht so drauf oder freut sich auch, ja, ist ja kostenlos, ohne Gebühren und das Geld ist dann natürlich weg und Ware gibt es eben auch keine.
Also man sollte bei PayPal-Zahlungen immer darauf achten, was da genau eingestellt ist. Es ist ja nicht unsichtbar, man kann es sehen, aber oft ist man ja so erfreut darüber, dass die Transaktion geklappt hat und dass man was Tolles gekauft hat, dass man da gar nicht drauf achtet und immer auf Weiter klickt und dann ist das Ding gegessen. Und gleich noch eine Warnung der Verbraucherzentrale, die per Mail versprochene Auszahlung eines angeblichen Guthabens vom Gesundheitsministerium in Höhe von mehreren hundert Euro ist, man glaubt es kaum, auch gelogen. Also bitte nicht da, wie gefordert, die Kopie des Persos hinschicken, die nämlich wird dann für Identitätsdiebstahl ausgenutzt.
Na gut, das sollte eigentlich auch jedem ungefähr klar sein, denke ich mal. Kein Ministerium würde Bürger auffordern, wichtige Dokumente per E-Mail zu verschicken und wenn die halt einmal in fremden Händen sind, dann können Betrüger damit Verträge und Abos abschließen, Nutzerkonten einrichten oder eben auch Waren bestellen, so die üblichen Dinge.
Manche denken doch einfach, oh, ich kriege Geld, da bin ich doch auch sofort mit dabei und da lässt man schon mal die Vorsicht fallen, also immer genau hingucken. Hätten wir also auch geklärt. Kommen wir zu unserem Lieblingsthema der letzten Wochen, dem Thema KI mit all seinen Möglichkeiten und Gefahren, die ja auch davon ausgehen. Beginnen wir mit den Gefahren. Recht aktuell ist da folgende Meldung. Kriminelle stehlen ChatGPT-Logins von über 100.000 Nutzern, was zugegebenermaßen jetzt erst einmal nicht direkt etwas mit einer Gefahr zu tun hat, die von der KI ausgeht, aber trotzdem nicht ganz ohne ist.
Künstliche Intelligenz. Fluch und Segen zugleich.
Mittlerweile wurden auf verschiedenen Darknet-Marktplätzen Hinweise auf insgesamt über 100.000 von Datendieben infizierter Geräte gefunden, auf denen dann Anmeldedaten für ChatGPT gespeichert waren. Erbeutet wurden die unter anderem mit einer Infostealer-Malware. Die sammelt in Webbrowsern gespeicherte Zugangsdaten, Zahlungsinformationen, Cookies, Crypto-Wallets und Browserverläufe. Manche können sogar auch E-Mails und Chatverläufe durchforsten. Und Daten von ChatGPT sind eben besonders wertvoll, weil da zuweilen auch unternehmensinterne Infos oder eben nicht öffentliche Software-Quellcodes enthalten sind, die sich die Nutzer mit Hilfe der KI haben schreiben lassen oder eben auch Fragen dazu gestellt haben.
Ja, weshalb dann ja auch schon einige größere Tech-Firmen den Einsatz von ChatGPT im beruflichen Umfeld verboten haben. Weshalb man die automatische Speicherung von Chatverläufen in ChatGPT unbedingt abschalten sollte, das ist nämlich möglich, oder zumindest diese anschließend von Hand wieder löscht.
Zudem sind ja eigentlich auch Datenschützer angesichts der neuen KI-Welle alarmiert. Also beispielsweise hat das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein, also das ULD, ein Anhörungsschreiben an den ChatGPT-Entwickler OpenAI geschickt, das wesentliche Datenschutzfragen umfasst. Und die deutschen Landesdatenschutzbehörden hatten außerdem Mitte April schon ein Verwaltungsverfahren gegen OpenAI eingeleitet, um zu prüfen, ob die Algorithmen der KI-Software wirklich auch den Vorgaben der DSGVO entsprechen.
Also da kommt sicher noch einiges auf OpenAI zu. Wohl auch zu Recht, denke ich, denn die Gefahren, die durch die KI entstehen, sind nicht zu unterschätzen. So befürchten Experten aktuell, dass durch KI manipulierte Videos die kommende US-Wahl gefährdet sein könnte. Also das sind schon große Geschütze.
Ja, seit einiger Zeit tauchen gefälschte Videos von Hillary Clinton und Joe Biden auf, sogenannte Deepfakes, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und die werden dank der immer besser werdenden KI kaum noch von echten Filmen zu unterscheiden sein. Clinton hat sich zum Beispiel in einem Video, das auf Twitter veröffentlicht wurde, für den Republikaner Ron DeSantis ausgesprochen. Und in einem anderen greift Joe Biden in einer Rede Transgender-Personen an und beschimpft sie. was wirklich verdammt echt rüberkommt.
Ja.
Also laut Schätzungen werden in diesem Jahr rund 500.000 manipulierte Audio- und Videoinhalte erscheinen, auch eben, weil die immer leichter und preiswerter erstellt werden können.
Ja, früher hast du ja wirklich gewaltige Maschinen und viel Know-how noch gebraucht, um sowas bewerkstelligen zu können. Und heute kann man das ja ganz bequem zu Hause basteln.
Ja, es ist auch weitergekommen, ne? Also beispielsweise kommt ja jetzt der neue Indiana Jones-Film in die Kinos, auch mit Harrison Ford, aber mit Harrison Ford, wie er gerade 40 Jahre alt ist. Also so wie früher, und das soll wohl täuschend echt sein, habe ich jetzt gehört. Es wird tatsächlich immer besser.
Apropos, es wird immer besser. Da fällt mir auch eine Geschichte ein, die ich gerade gelesen habe. So soll mit der Hilfe von KI demnächst doch tatsächlich noch ein letzter Beatles-Song erscheinen, hat Paul McCartney jetzt gerade erklärt.
Ja, stimmt. McCartney wollte eigentlich schon immer einen alten Demosong der Beatles, Now and Then heißt der, veröffentlichen. Aber George Harrison wollte das nie. Also er fand Lennons Gesang da irgendwie unbrauchbar. Außerdem waren da noch Störgeräusche aus Lennons Wohnung mit drauf.
Ja.
Kein Wunder, also ich meine, das war auch damals mit einem Kassettenrekorder aufgenommen worden, als Demo-Tape wirklich. Und eine KI hat jetzt sowohl die Geräusche als auch Lennons Gesang komplett entfernen können, sodass der Song dann demnächst auch wirklich erscheinen wird.
Also hat die KI doch noch was Gutes, finde ich auch schön. Ich war schon immer großer Beatles-Fan. Zu unserem nächsten Thema. Womit entsperren Sie Ihr Handy? Muster, Gesichtserkennung oder doch mit dem Fingerabdrucksensor? Letzteres mache ich immer, weil ich auch immer gedacht habe, das sei ja nun echt sicher. Mein Finger kann ja keiner fälschen, aber jetzt zweifle ich doch daran.
Unsichere Fingerabdrücke.
Ja, es ist leider, muss man sagen, oder zum Glück, Sie haben es gefunden, chinesischen Forschern gelungen, mit minimalen Mitteln und in recht kurzer Zeit die Fingerabdrucksperre bei Android-Smartphones zu umgehen.
Aha.
Sie haben das Ganze genannt Brute Print, eben eine Mischung aus Brute Force und Fingerprint.
Ja.
Und beim Freischalten von Smartphones per Fingerabdruck ist nämlich gar keine perfekte Übereinstimmung notwendig, sondern es reicht eine gewisse Zahl an Gemeinsamkeiten. Gut, sonst müsstest du halt, ne, wenn der Finger nicht hundertprozentig drauf sitzt, es wird nicht hundertprozentig erkannt, dann könntest du endlos drauf warten, bis das wirklich geöffnet wird.
Mhm.
Und Bruteprint geht jetzt her und nutzt einfach eine Datenbank mit Fingerabdrücken und probiert so lange rum, bis dann einer gefunden ist, der wirklich ähnlich genug ist.
Mhm.
Bruteprint selbst besteht jetzt aus einem kleinen Board, aus einem Mikrocontroller und einem Speicher für die Datenbank. Das ist also relativ mobil einsetzbar.
Ja.
Man kann das aber nicht unbemerkt einfach so machen, weil, das ist der Haken, du hältst dieses Gerät jetzt nicht auf dein Smartphone, sondern du musst es dafür öffnen und an die Chips wirklich ran. Und normalerweise gibt es ja eine Sperre, dass du da nicht beliebig oft deinen Fingerabdruck draufhalten und das prüfen kannst.
Ja.
Das kann man jetzt mit dieser Methode einfach umgehen, weil es eben nicht von draußen wie der normale Fingerabdruck aufgesetzt wird. Bei iPhones funktioniert das übrigens nicht, weil da die Fingerabdruckdaten ganz anders gespeichert werden.
Das heißt aber dann auch, wenn mir mein Android-Smartphone geklaut wird, dann könnte doch jemand da bequem drankommen. Also bei geklauten Handys ist das dann kein Problem, wenn man die erstmal öffnen kann, ohne dass da jemand daneben sitzt. Also
genau, das ist eben das Perfide daran. Also du brauchst ein bisschen Zeit, um das zu öffnen, relativ vorsichtig natürlich. Du brauchst Zugriff wirklich an die Platinen und dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Und insofern sollte man natürlich auch immer schauen, dass man gerade, wenn man Online-Banking oder TAN-Applikationen oder was auch immer darauf hat auf dem System, dass man doch an irgendeiner Stelle nochmal mindestens ein Passwort braucht und nicht nur den Fingerabdruckscanner.
Was Wissenschaftler und Sicherheitsforscher nicht so alles finden. Zum Beispiel auch das, einem Sicherheitsforscher ist es gelungen, das Masterpasswort von KeePass im Klartext auszulesen.
Das Desaster mit dem Master.
Was natürlich ganz böse ist, denn wenn du das hast, dann kommst du ja auch an alle anderen Passwörter ran. Also KeePass ist natürlich so ein Passwort-Safe, wie wir ihn auch immer empfehlen. Und ja, wenn du das Master-Passwort hast, dann hast du die Möglichkeit, sämtliche darin gespeicherten Passwörter auszulesen. Zum Glück ist das dann doch noch eine recht aufwendige Angelegenheit. Also du brauchst erstmal Zugang zur Auslagerungsdatei von Windows oder Zugriff auf den Speicher selbst. Das heißt, du musst schon weitreichenden Zugriff auf das System haben. Also du musst schon das System irgendwie vorab infiltriert oder gehackt haben. Und dann kannst du innerhalb dieser Auslagerungsdatei nach bestimmten Mustern suchen und findest dann irgendwo den Key wirklich oder das Passwort im Klartext. Der Grund für das Sicherheitsproblem ist jetzt dieses benutzerdefinierte Kennwort-Eingabefeld, das nennt sich Secure Text Box X.
Ja.
Darin finden sich zu jedem eingetippten Zeichen wirklich Spuren, die dann eine Rekonstruktion des Passworts zulassen. Also, ja, je nachdem, wie man es bewertet, die Gefahr ist erst einmal relativ gering, weil du eben schon auch Zugriff auf das System brauchst. Aber in dem Moment, ja, wenn du das hast, dann hast du alle Passwörter dieser Person.
Die Entwickler wollen diese Schwachstelle aber auch in der Version Keeper 2.54 schließen, die im Juli erscheinen soll. Womit wir dann auch fast am Ende unseres 45. SkyTel Podcast angekommen wären. Schuldig bin ich Ihnen noch die Antwort auf die Frage, was Hyundai und Kia jetzt mit dem massiven Anstieg der Autodiebstähle in New York zu tun haben. Aber Max weiß auch das.
Verdammt, wo ist mein Auto?
Sicherheitsforscher haben da schon aufgedeckt, dass man die elektronische Wegfahrsperre der Autos von diesen beiden koreanischen Marken relativ leicht umgehen kann. Und zwar mit Hilfe eines RFID-Lesegerätes. Mhm. Da lassen sich aus einem Schlüssel die Infos auslesen, die benötigt werden, um die Blockade des Wagens auszuschalten, sodass man es anschließend relativ leicht kurzschließen kann. Seit dem letzten Jahr gibt es nun eine weitere ziemlich verrückte TikTok-Challenge, in der Leute genau das nachmachen. Also im Zuge dessen gab es landesweit schon 14 Unfälle und 8 Todesfälle bei solchen Aktionen. Mhm. Nach Baltimore, Cleveland, Milwaukee, San Diego und Seattle hat nun auch New York die Autobauer wegen dieser doch sehr ineffektiven Wegfahrsperre verklagt. Ja. Allein in New York gab es in den ersten 4 Monaten dieses Jahres fast 1000 Diebstähle dieser Modelle. 6-mal mehr als im Vorjahr, also während die Diebstähle anderer Marken deutlich zurückgegangen sind. Und irgendwann hatte New York einfach die Nase voll auch davon.
Was ja dann auch irgendwie verständlich ist. Ich hoffe, Sie dagegen haben noch nicht die Nase voll von uns und bleiben uns auch nach unserer kleinen Sommerpause gewogen. Bis dahin wünsche ich Ihnen, bleiben Sie sicher. Und bei dir, Max, bedanke ich mich auch wie immer für deine Erklärungen und Tipps. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao, Matthias.
SkyTail. Online-Akademie für IT-Sicherheit.